Der elektroschwache Pinguin. Physik einfach erklärt mit Jan und Tommy.
Herzlich willkommen beim elektroschwachen Pinguin. Heute machen wir eine Folge, wahrscheinlich unsere letzte, wo wir nochmal in die unendlichen Weiten des Universums reisen. Wir sprechen über die Kommunikation mit Aliens. Mit Aliens zu sprechen ist mangels Außerirdischer gerade etwas schwierig. Aber wir wollten uns doch mal kurz darüber unterhalten, wie das denn ablaufen könnte und welche Versuche die Menschheit schon unternommen hat, um überhaupt mit Außerirdischen in Kontakt zu treten. Mhm. Da gab es ja dann doch schon einige. Wenn ich jetzt wieder so auf meine Science-Fiction-Vergangenheit zurückblicke, ähnlich wie in der letzten Folge, dann ist doch recht augenfällig, dass die Außerirdischen meistens doch irgendwie in einer humanoiden, also menschlichen Form oder zumindest so menschenähnlich dargestellt werden. Ne? Wenn man jetzt an Star Trek drängt, gerade so die alte Serie, da hat man dann halt irgendwie so ursprünglich mal die Vulkanier gehabt und auch verschiedene andere Rassen. Das sind eigentlich immer nur offensichtliche Menschen gewesen in farbenfrohen Kostümen mit bunter Haut. Die einfachste Möglichkeit, um halt irgendwie was Andersartiges darzustellen.
Ja, Hollywood.
Bei Star Wars, da geht das dann schon etwas weiter. Ist so ein bisschen Hollywood-like. Man muss es ja irgendwie spielen können. Man braucht ja irgendwie Schauspieler dafür. Und das Coolste ist eigentlich die Kommunikation. Die funktioniert eigentlich fast immer über sogenannte Universal Translator oder ähnliche Geschichten. Das ist auch immer unterschiedlich dargestellt. Entweder ist es halt irgendwie eine technische Lösung, die einem dann synchron souffliert quasi. Oder es ist halt, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, irgendwo wird einem so eine kleine Schnecke ins Ohr gesteckt, die einem dann synchron übersetzt.
Du meinst den Babelfisch bei Anhalter durch die Galaxis?
Stimmt, da gab es den auch, ja. Ich meine aber, es gäbe auch eine Star Trek-Variante, wo
so,
es das gibt.
Ach so, okay, das kann sein.
Die haben sich auch irgendein Vieh ins Ohr gesteckt. Bin ich mir aber nicht mehr ganz sicher.
Da weiß ich jetzt auch nicht, wer zuerst da war.
Ja.
Ja, ich meine, das ist
die Kommunikation mit Aliens.
Ich habe auch letztes Mal hier Stanislav Lem und so erwähnt, wo das dann eher so die Behandlung der Folgen ist, wenn man neue Technologie hat. Wie sieht das denn kulturell aus mit anderen Völkern und so weiter? Dann spielt, glaube ich, das Aussehen nicht so eine große Rolle. Ja, aber wenn man über Kommunikation nachdenkt, natürlich schon. Ne? Schon allein zum Beispiel sowas wie die Größe, selbst wenn die genauso sprechen und reden wie wir, oder die Schnelligkeit. Vielleicht handeln die Sachen im Millisekundentakt ab, vielleicht brauchen die ein Jahr. Es gibt so bestimmte biologische Grenzen vielleicht, was sinnvoll ist, aber natürlich reden immer gleich, alle gleich schnell, alle sind fast gleich groß, alle brauchen Sauerstoff zum Atmen und ja, das ist natürlich so ein bisschen der Einfachheit geschuldet. Muss natürlich nicht sein. Könnten auch aussehen wie Bleistifte und über Magnetfelder kommunizieren. Naja gut, das ist mir jetzt gerade so spontan eingefallen. Aber du weißt, was ich meine.
Ja, vielleicht wahrscheinlich ja über Lichtsignale oder sonst irgendwie. Mhm. Ja, aber es ist und bleibt ein spannendes Thema. Deswegen sitzen wir hier und deswegen quatschen wir drüber. Was hat die Menschheit denn bisher unternommen, um Kontakt mit anderen Welten aufzunehmen? Und wie macht man das eigentlich?
Ja, wie macht man das? Wir haben ja gerade schon gesagt, es kann ja sein, dass irgendwo in den Weiten des Universums ein kleiner Fisch oder irgendwas Fischähnliches Rundes irgendwo in einem Ozean, aus was immer einer Flüssigkeit schwimmt und so und naja, da halt mit seinen Artgenossen kommuniziert. Sowas kann man wahrscheinlich relativ schlecht, wenn man nicht hinreist, eine Kommunikation anfangen. Das heißt, man begrenzt sich immer so ein bisschen auf verschiedene Sachen. Wir wollen ja heute nicht so über Exoplaneten und sowas im Detail reden, aber auch da sagt man, ja, dann wir nehmen an, es muss gewisse Bedingungen geben, ja, also Wasser wird ja oft vorausgesetzt als Lebensgrundlage, die ganzen Lebensformen werden auf Kohlenstoffbasis angenommen, das wird manchmal auch als Kohlenstoffchauvinismus bezeichnet, aber naja, es gibt auch Silizium und so, aber Kohlenstoff ist schon das geeignetste und ich finde es schon durchaus vernünftig, erstmal so weit anzufangen, dass man da eine gute Grundlage hat. Ja, und dann fängt man halt an zu überlegen, wie viele Zivilisationen könnte es denn geben, die man kontaktiert und wie kontaktiert man die und so. Und lustigerweise hat man ja ganz früh schon angefangen, darüber nachzudenken. Also die Antike sparen wir uns vielleicht jetzt, aber da gibt es im 19. Jahrhundert ja Ideen, oder auch vorher schon mit dem Ballon zum Mond zu fliegen. Ja, das war noch ein bisschen früh dann. Aber
grundsätzlich ein schöner Ansatz.
Aber es wurde angenommen, dass Leben eigentlich überall so verteilt ist. Ab dem Zeitpunkt, wo man ja, wusste, dass die Venus, Mars und so Planeten sind, die ja, wie die ungefähr beschaffen sind, da hat man gedacht, ja, Venus ist wahrscheinlich so ein tropischer Planet. Da wird ziemlich viel ja, Dschungel unter der dichten Schicht sein, der dichten Atmosphärenschicht. Denn ist ja ein bisschen näher an der Sonne, aber so von den reinen Berechnungen her müsste das ganz gut klappen. Also gibt es da wahrscheinlich irgendwelche viele Tiere, Affen, vielleicht Dinosaurier und so waren dann die Beschreibungen. Bis man festgestellt hat, dass es über 400 Grad heiß sind, durch so Treibhauseffekte. Und auch auf dem Mond hat man Leben vermutet, auf dem Mars auch. Und ich habe ja dir eben schon angekündigt, dass wir heute über Steckrüben reden.
Ja, korrekt. No, das wundert mich immer noch.
Über Steckrüben und das Wow-Signal. Ja, genau, heute reden wir nämlich nicht nur über Steckrüben und Wow-Signale, sondern auch über Drake-Gleichungen. Und ich habe immer so den Verdacht, wenn man in so ein Astronomiezentrum einbricht und einen Laptop hacken will, dann hätte ich eine gute Idee für ein Passwort, das jemand vielleicht für seinen Computer benutzt hat. Das Passwort ist 6EQUJ5.
Weil?
Kommen wir gleich zu. Ich mache heute viele Andeutungen, ne?
Okay.
Sorry. Ja, also.
Klingt auf jeden Fall genau wie das, was Google mir normalerweise vorschlägt, was ich als Passwort nehmen soll.
Wir fangen mal an bei den Steckrüben. Also, ich fand das nur so lustig, dass im 19. Jahrhundert ein Arzt und Astronom, der hieß Franz von Paula Gruithuisen, vorgeschlagen hat, dass man doch mit den Mondbewohnern kommunizieren könnte, indem man in den sibirischen Weiten Steckrüben so anpflanzt, dass sie den pythagoreischen Lehrsatz darstellen. Das heißt, die sollten dann vom Mond aus sehen, oh, da kann jemand den pythagoreischen Lehrsatz herleiten oder vielleicht wollte er auch einfach nur ein Dreieck anpflanzen, man weiß es nicht. Und dann sollten die dementsprechend antworten und auch was anpflanzen. Hat nicht geklappt.
Okay, da sehe ich jetzt zwei Schwierigkeiten. Also einmal müsste es jemandem gelingen, auf dem Mond irgendwas anzupflanzen.
Ja.
Und auf der anderen Seite müsste man natürlich auch davon ausgehen, dass das Gegenüber den pythagoreischen Lehrsatz auch selber kennt.
Ja, und man müsste davon ausgehen, dass überhaupt jemand da ist, der das macht. Ja, genau.
Ja, das wäre vielleicht so ein dritter Fall.
Aber
ja,
da kommen wir schon in die Richtung, wie fängt man denn an, mit anderen Wesen zu kommunizieren? In dem Fall war das vielleicht so die Annahme, ja, überall gibt es so eine Art Menschen, ne? Nicht weiter nachgedacht. Also im Prinzip wie ein anderer Kontinent, der Mond. Aber wenn man jetzt ein bisschen moderner nachdenkt und weiß, es sind vielleicht nicht überall Menschen, dann muss man sich ja trotzdem auf irgendwelche Hilfsmittel verständigen. Und wenn man jetzt anfängt, willkürliche Größen zu nehmen, so wie damals Elle und Speiche von irgendwem oder auch willkürliche Verschlüsselungen und Nachrichten, dann wird das vielleicht recht schwierig, jemanden zu erreichen, weil der nicht weiß, was das bedeuten soll. Und da geht man jetzt einfach mal davon aus, dass die physikalischen Gesetze überall im Universum gleich sind und dass intelligente Zivilisationen auch ähnliche Errungenschaften Richtung Mathematik, Physik erreicht haben. Ja, und wenn man sich so umguckt, woran könnte man denn was messen oder irgendwelche Größen angeben? So eine Banane, ja, die gibt es vielleicht woanders nicht. Oder ein Tisch oder irgendwas, ein Baum. Und deswegen geht man halt davon aus, dass es zum Beispiel sinnvoll ist, in der Nähe der bestimmter Frequenzen zu senden, die mit dem Wasserstoff zu tun haben. Ja, Wasserstoff gibt es überall im Universum. Das ist das häufigste Element. Also Wasserstoff ist ja ganz einfach, ne? Ist ein Proton mit einem Elektron dran. Und wir hatten ja schon mal in der Sternenfolge, dass das dann zu Helium wird und so weiter durch die Fusion.
Genau.
Aber es ist halt das einfachste Element. Und wenn du riesige Wasserstoffwolken hast, das ist eine bestimmte Frequenz, kommen wir noch gleich zu. Und dann sagt man, okay, vielleicht senden wir irgendwo da in dieser Richtung. Ja, und generell eignet sich natürlich Licht am besten, ne? Also Schallwellen gehen nicht durch den Raum, irgendwas Materielles hinzuschicken, eine Sonde, das dauert zu lange. Licht reißt mit Lichtgeschwindigkeit, solange wir nichts Überlichtschnelles haben, siehe letzte Folge, dann, ja, sollte man Licht nehmen. Und ich glaube, wir haben irgendwann mal besprochen, ne? Licht ist einerseits ja so ein Synonym für optisches Licht, also das, was man mit dem Auge sieht, aber dieses allgemeine Licht, die elektromagnetischen Wellen, das sind ja noch andere Bereiche. Also Radiowellen, Röntgen in der anderen Richtung, ja, dazwischen UV-Strahlung und so weiter, Infrarot. Und im Prinzip ist das ja alles einfach nur ein Photon, ein Lichtteilchen. Wenn sich das mit einer gewissen Frequenz bewegt, dann sieht es rot aus zum Beispiel. Und wenn es etwas schneller schwingt, dann sieht es blau aus. Wenn es noch etwas schneller schwingt, dann sieht es dann ultraviolett aus und dann kommt dann irgendwann Röntgenstrahlung, Gammastrahlung und so weiter. Also, aber es ist alles das Gleiche. Und du musst dir jetzt aber irgendeine Frequenz aussuchen, die sinnvoll ist. Also irgendeine Energie dieses Teilchens könnte man mit dem Auge sehen oder auch nicht. Und es soll halt irgendwie möglichst sinnvoll sein. Wie würdest du da denn vorgehen, wenn du jetzt eine Frequenz aussuchst?
Das ist eine gute Frage. Das heißt, du möchtest die Sendefrequenz irgendwie an Wasserstoff koppeln.
Ja, genau. Ich habe es ja eben schon weggenommen. Also Wasserstoff wäre eine gute Möglichkeit. Und natürlich irgendwas, was nicht so leicht vielleicht von der Erdatmosphäre verschluckt wird. Also es gibt sehr kleine Frequenzen, die werden sehr gut von Wasserdampf und Ähnliches in der Atmosphäre absorbiert. Das wäre natürlich doof. Klar, kannst du das irgendwie hinkriegen, damit zu senden. Aber dann ein entsprechendes Signal aufzunehmen, wäre halt auch wieder schwierig. Und da kann man einfach von ausgehen, ja gut, wenn Wasser notwendig ist, hat die Atmosphäre wahrscheinlich Wasserdampf irgendwo anders, senden wir lieber nicht in diesem Fenster. Dann senden wir aber auch nicht in zu hohem Fenster, weil da sind die technischen Aufwände relativ groß. Und dann bleibt so ein bestimmter Frequenzbereich übrig, wo man sagt, ja, in dem Frequenzbereich, da geht es gut durchs Weltall durch und wir können es gut messen, gut durch die Atmosphäre. Und tatsächlich sind solche Frequenzen auch reserviert für die Astronomie. Und das ist ungefähr 1420 Megahertz, wenn es wen interessiert. Nah an der Frequenz von Wasserstoff, wo vielleicht viele Lebewesen, die es irgendwo gibt, mal nach Ausschau halten in der Richtung oder das messen würden. Und denen dann ein merkwürdiges Signal auffällt. Ne? Das ist so die Idee.
Also quasi etwas, was nicht natürlich wirkt, sondern technisch wirkt. Ja klar, das fällt natürlich auf.
Das ist ein bisschen so wie halt ein Radio. Also man sagt immer, wir schicken Radiowellen ins All, weil diese Frequenzen, die wir gerade erwähnt haben, halt in diesen Radiobereich fallen. Hat aber erstmal nichts mit dem Radio zu tun, was man so im Auto hat oder irgendwo anders. Ja, das hat halt ähnliche Frequenzen, bei denen es aufnimmt, aber es ist einfach eine Nachricht, die in Licht kodiert ist, wie so ein auffälliges Blinken in einer bestimmten Folge, sagen wir mal. Aber im Prinzip doch so, auch wie ein Radiosignal, das man im Radio aufnimmt. Also wenn du jetzt keine Radiostation hast und du schaltest so ein Radio durch, dann hörst du nur Rauschen überall. Und jetzt plötzlich kommst du an eine Stelle, du gehst die Frequenzen durch und macht bip, 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 bip. Dann denkst du, oh, Moment, das ist aber merkwürdig. Und genauso würde man dann auch so eine Nachricht verschlüsseln. Auf einer Frequenz dann mit einer entsprechenden Amplitudenmodulation, das heißt mal lauter, mal leiser. Oder leicht um diese Frequenz rumwandern, ja, mal ein bisschen schneller, mal ein bisschen langsamer senden oder so. Und dann könnte das jemand theoretisch entschlüsseln. So kannst du Informationen kodieren.
Okay, das heißt, wenn wir sowas senden, dann müssen wir auch grob wissen, wohin. Weil ich nehme mal nicht an, dass wir jetzt irgendwie so 360 Grad einmal komplett aus der ganzen Erde raussenden und die Erde in Schwingung versetzen.
Ja, ein sehr guter Punkt.
Sondern,
Ja, das geht ja eh nicht, selbst wenn die Erde in Schwingung versetzt. Das muss ja schon irgendwie gerichtet sein in gewisser Weise. Kannst natürlich sehr viele Antennen bauen, alle Richtungen schießen. Nee, tatsächlich, die Erde dreht sich ja auch. Ne? Selbst wenn du in eine Richtung schießen willst, ist das mit einem Teleskop auf der Erde nicht so einfach, dauerhaft. Ja, die dreht sich ja im Kreis in die Erde. Das heißt, du hast nur einen gewissen Ausschnitt. Selbst wenn das Teleskop schwenkbar ist, dann hast du nur eine gewisse Zeit, in der du in eine Richtung schießen kannst. Ja, und wenn das anderen auch so geht, dann hast du auch nur eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass du ein Signal empfängst, je nachdem, wo deine Teleskope stehen und wie viel Förderung du von deinem Staat oder was auch immer hast, was es dann auf der anderen Welt gibt. Es ist schon wirklich ein Problem, auch wenn man gezielt irgendwo hinschießt. Also schießt klingt jetzt so martialisch, aber die Strahlen richtet, dann ist das ein sehr kleiner Ausschnitt des Himmels. Und auch wenn man misst und genau messen möchte, kann man halt nicht den ganzen Himmel so einfach mal betrachten. So, wir gucken jetzt mal überall hin. Das ist ein sehr guter Punkt. Und tja.
Das heißt ja, unterm Strich muss ich das dann ja dann relativ konsequent machen und über einen relativ langen Zeitraum auch praktizieren. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass meine Antenne in die richtige Richtung schießt, wo dann tatsächlich auch jemand es empfangen könnte und dem seine Antenne, die empfangen könnte, gerade durch die Planetenrotation, die man nun mal da sein wird, auch noch genau auf mich gerichtet ist, also auf die Erde. Das ist ja noch unwahrscheinlicher, als überhaupt jemanden zu finden.
Ja, und genau sowas ist mal passiert, wie gesagt, vor ungefähr 50 Jahren. Da hat man schon angefangen, ins Weltall zu horchen bei diesen Frequenzen, von denen wir eben erzählt haben, bei Wasserstoff, 1420 Megahertz. Hm. Das ist auch der Hyperfeinstrukturübergang des neutralen Wasserstoffs. Können wir noch am Ende erklären, wenn wir wollen. Aber das sind einfach so Atomübergänge, die beim neutralen Wasserstoff heißt halt H2 und so weiter nicht geladen. Die halt häufig vorkommen. Und da hat man Antennen ausgerichtet auf der Erde, verschieden, das war so ein ganzes Netzwerk. Und ein Teleskop in Ohio hat dann plötzlich einen sehr signifikanten Ausschlag gesehen. Und zwar ist das so, dass dass dieses Teleskop fix installiert ist. Das heißt, das kann sich nicht schwenken, guckt immer in die gleiche Richtung von der Erde aus gesehen. Aber da sich die Erde halt dreht, wandert sozusagen dieser Bereich, den es messen kann, über den Himmel rüber, sagen wir mal. Ja, und es wurde einfach quasi mitlaufen gelassen. Es hat immer dauerhaft gemessen. Und plötzlich sah der ein gewisser E-Man, heißt der, also E-H-M-A-N, guckte plötzlich auf den Ausdruck. Damals gab es noch keine so Computerbildschirme in dem Sinn. Und sah plötzlich auf diesem Ausdruck den Zeichencode 6EQUJ5.
Daher dein Passwort.
Ja, genau. Das lustige Passwort. Und zwar ist das so, dass die damals, wie gesagt, da wurde nicht so einfach auf dem Computerbildschirm schön das Signal dargestellt, sondern es gab einen Ausdruck. Und die Intensität des Signals wurde halt mit Zahlen dargestellt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und so. Das heißt, wenn es so ein bisschen gerauscht ist, dann ist es halt 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 3, ne? So dümpelt das halt so rum. Das ist so das Hintergrundrauschen, was man in jedem Gerät hat. Und wenn jetzt ein Signal ansteigt, dann sähe das so aus, dass dann eine 2, 5, 8, 9, 7, dann geht es wieder runter, ne? Dass du so einen Höhepunkt hast, so eine schöne Kurve mit einem Peak, wie man das nennt, so einen kleinen Gipfel.
Ja.
Und jetzt hat er aber ein Signal gesehen, ja, und das Rauschen ist so bei 2 vielleicht, dass plötzlich auf 6 geht, dann auf E, und zwar hat man nach 9, hat man dann mit A, B, C, D, E und so weiter gemacht, F, G, H, I, J, K, ne? Okay. Das ganze Alphabet, dann Q und bis nach U und dann wieder runter. Also das ist ein riesiger Peak, etliche Male über dem Rauschband, also eindeutig ein Signal, ja, 30 Mal so hoch oder sowas, richtig krasser Peak. Und ja, das Interessante an dem Ding ist, dass dieser Peak war etwa 72 Sekunden lang. Und da muss man wissen, dieses Big Ear Radioteleskop war, wie gesagt, fix ausgerichtet. Und wenn sich das so mitdreht, dann konnte das einen Bereich des Himmels genau 72 Sekunden lang vermessen. Und dann hat sich's rausgedreht.
Ah, okay.
Das heißt, diese Zeit und wie das Signal aussieht von der Form her, spricht sehr stark dafür, dass es wirklich ein extraterrestrisches Signal ist und nicht irgendwie irgendeine Wettererscheinung oder sonst irgendwas in der Art, ja, oder irgendeine Fehlfunktion. Und wenn man guckt, wo das liegt, das ist halt im Sternbild Schütze, naja, gut, sagt nicht so viel, ne? Aber man kann die Region relativ genau angeben. Danach wurden auch Teleskope in diese Richtung gesetzt, haben aber leider nichts mehr gelesen. Ja.
Okay.
Also es hat genau die richtige Form. Nach 36 Sekunden Höhepunkt, dann wieder abschwächen, ist genau das, was ein Teleskop sehen würde, wenn es so ein interstellares Signal ist. Und es gab ganz viele Ideen erstmal, ach, das könnte ja sein, dass es aus dem Sonnensystem kommt, von Kometen. Und eigentlich wurden alle Möglichkeiten doch dann wieder ausgeschlossen. Das heißt nicht unbedingt, dass das Aliens waren, aber es könnte sein, dass da auch ein Nahteleskop eine Nachricht geschickt hat. Und leider war das Teleskop nicht gut genug ausgebaut, um so eine mögliche Nachricht in diesem Signal zu entschlüsseln. Ja, es konnte nur so ganz grob diese Kurve messen und nicht irgendwelche Modulationen. Da war nicht genug Geld da.
Ja.
Und ja, deswegen weiß man noch nicht, was es ist. Und es hätte sein können, dass das eine Botschaft ist. Und ja, die haben das vielleicht einmal in diese Richtung geschickt, wo wir sind. Vielleicht auch nochmal irgendwann, man hat es wieder verpasst. Mittlerweile ist das übrigens abgerissen, da ist ein Golfplatz gebaut worden, das Teleskop. ja, also leider weiß man nicht, ob das eine Nachricht war von irgendwem oder irgendwas anderes. Ja, das ist, ja, das ist die Nachricht, die am wahrscheinlichsten sozusagen noch von Aliens kommen könnte.
Das ist natürlich hochspannend, ne? Wenn man da relativ eindeutig ausgeschlossen hat, dass es ein natürliches Phänomen ist. Das ist schon interessant.
Hätte ja, ja nicht natürlich ist, sondern man kann relativ klar ausschließen, dass das jetzt nicht von der Erde irgendeine Interferenz ist. Es gibt so Kalkulationen, es gibt so Scintillationseffekte in der Atmosphäre und sowas, die theoretisch dazu führen können, dass so ein Signal ähnlich aussieht. Es gibt aber andere Teleskope, die dann genau dieses Signal auch hätten messen müssen. Und damit das alles so zusammenpasst oder ähnliches, da schätzt man die Wahrscheinlichkeit auf, habe ich gelesen hier in einem Paper, auf 10 hoch minus 40. Also 0,0000, es kommen 40 Nullen oder 39 Nullen, dann eine 1. Also sehr gering. Okay. Etliche Milliarden, Milliarden, Milliarden Prozent. Das war erstmal so eine Theorie, ne, eine Hypothese. Es ist halt relativ wahrscheinlich, dass es interstellar ist, aber es kann auch sein, dass das eine Art Quasar, ein Pulsar, irgendein Sternausbruch ist, den man noch nicht so gut kennt oder den man irgendwie nicht gemessen hat. Ja, also wichtig ist auf jeden Fall, es ist relativ sicher außerhalb des Sonnensystems passiert oder außerhalb der Erde. Ja, und das ist das wahrscheinlich. Ob es natürlich ist oder nicht, weiß man halt nicht.
Ja, verrückt.
Ich halte es für eher unwahrscheinlich, dass es von Aliens kommt, aber wer weiß, kann natürlich sein.
Ja, wir werden es wahrscheinlich nicht so schnell erfahren.
Ja, dann geht nämlich auch alles in die Richtung, wie viele intelligente Lebensformen gibt es denn im All? Gibt es überhaupt noch wen außer uns? Wie ist denn deine Meinung dazu? Schon UFO gesehen?
Ja, tatsächlich, zwei letzte Woche.
Ah ja.
Nein, natürlich nicht.
Das heißt
nicht.
Ja, nur
hätte er eine Zeit bestanden.
Ja, wenn du ein Flugzeug siehst und weißt nicht, was das für ein Modell ist, ist das theoretisch auch ein nicht identifiziertes Flugobjekt.
Erstmal ja. Okay.
Aber ist schon klar, was wir erst mit UFO meinen, ja.
Also ich denke schon, dass es draußen noch Leben außer uns gibt. Wie intelligent oder einfach, das sei mal dahingestellt. Aber allein von der Wahrscheinlichkeit her würde ich es doch so einschätzen, dass es durchaus noch irgendwo Leben geben kann.
Auf welcher Annahme basiert diese Wahrscheinlichkeit?
Bauchgefühl. Beste Annahme der Welt.
Genau. Ein menschlicher Bauch oder ein Alien-Bauch? Okay. Ich frage nur deshalb so explizit, weil es natürlich auch Ideen gibt, das ein bisschen zu quantifizieren und genau dieses Bauchgefühl in Wahrscheinlichkeit ein bisschen besser zu fassen. Denn wir hatten, ja, es gibt halt diese Ideen, es gibt so viele Sterne, ja, also allein in der Milchstraße etliche Milliarden, hunderte Milliarden Sterne. Im sichtbaren Universum Billionen von Sternen, da gibt es ja noch mehr außerhalb und so, aber das reicht ja schon. Und mittlerweile wissen wir, die haben fast alle Planeten oder eigentlich haben alle Planeten, mehr oder weniger. Ja, da muss es doch bei diesen Billiarden von Planeten, von denen vielleicht ein Bruchteil dann in der habitablen Zone, wie man das nennt, ist, also wo Wasser flüssig ist, die Leben, wie wir es kennen, beherbergen können, da muss es doch irgendwie intelligente Formen geben. Und da ist halt wirklich die Frage, und wo sind die denn dann? Wieso haben wir noch keine Nachrichten von denen gekriegt? Und die kann ja auch sein, dass die schon vor 100.000 Jahren existiert haben. Wieso hat uns niemand besucht? Mal irgendwann. Also nicht in der Menschheitsgeschichte, sondern irgendwas hinterlassen auf der Erde oder irgendwo anders. Ne? Und da gibt es halt Abschätzungsversuche. Und der bekannteste ist die sogenannte Drake Equation. Ein Herr Drake, D-R-A-K-E. Die versucht auszurechnen, wie viele kommunikative Zivilisationen es gibt. Also reicht ja nicht, dass es die gibt. Die müssen auch mit uns kommunizieren. Und das ist jetzt so eine Formel, da steht auf der einen Seite n, das ist die Anzahl, gleich. Und dann ist das eine sehr multiplikative Formel. Da kommen nämlich jetzt ganz viele Sachen hintereinander multipliziert. Die Sternentstehungsrate, also wie viele Sterne entstehen so, mal die Anzahl der Sterne, die Planeten haben. Ja, wenn das eine Null ist, also wenn die gar keinen Stern Planeten hat, dann kommt am Ende Null Zivilisation raus, weil man sagt, man braucht einen Planeten. Wenn das eins oder mehr ist oder so, dann hat man entsprechend der Sterne, die es gibt, die Anzahl der Planeten. Ganz einfach. mal der Anzahl der oder der Prozentzahl der erdähnlichen Planeten. Also wenn die Hälfte erdähnlich sind, ne, dann, naja, verstehst du. Dann mal, wie viele Planeten haben Leben. Dann mal, wie viele Planeten haben intelligentes Leben. Und mit mal meine ich natürlich immer die Prozentzahl, ne? Also das wird immer kleiner, die Wahrscheinlichkeit. Mhm. Und dann noch reduziert bei der Anzahl der, die Technologien haben, um halt Raumfahrt zu betreiben oder zu kommunizieren. Ne? Das ist quasi immer weiter runtergebrochen auf eine Zivilisation, die so eine Technik hat. Und der letzte Punkt, auch interessant, ein bisschen psychologisch, biologisch. Obwohl, hier kommt noch die Lebensdauer der Technologie. Also wie lange sind die Zivilisationen denn da? Und eigentlich müsste man noch mit reinnehmen, wollen die denn überhaupt kommunizieren? Das wäre der, dieser psychologische Punkt. Ne?
Wie viele kommunikationswillige Zivilisationen gibt es denn jetzt nach dieser Rechnung?
Ja, das hängt sehr davon ab, was man einsetzt. Ich würde vorschlagen, wir machen das jetzt einfach mal live. Du sagst mir, was du so denkst, und dann gucken wir, wie viele Zivilisationen du so schätzt. Also ich gebe schon mal vor, wir haben 400 Milliarden Sterne, sagen wir mal. Können ein paar weniger sein, der Milchstraße. Mhm. Es gibt ja noch andere Galaxien, ne? Bleiben wir bei der Milchstraße alleine nur. Dann müssen wir überlegen, wie viele davon haben Planeten. Da würde ich jetzt erstmal einfach sagen, einfach eins. Also das ist 100%. Das wird nah dran sein. Vielleicht sind es 90%. Das ist jetzt aber nicht so wichtig. Erdähnliche Planeten. Ist schwieriger. Was würdest du sagen?
Ist schwieriger. Ich würde sagen, gibt es vielleicht noch nicht mal bei jedem Planeten.
Bei jedem Stern, meinst du?
Bei jedem Stern, danke. Also wären wir so bei 200 Milliarden.
Du musst einen Faktor, also einen Prozent sagen.
Ach so, das sind dann 50%, ne?
50% hieß ja, dass jeder zweite Planet ein erdähnlicher Planet ist. Also wir könnten auch sagen, wenn jeder Stern ein Sonnensystem hat, ist es halt jeder achte. Aber nicht jedes System wird dann so eine Erde haben, dann kann man, von mir aus auch jeder 50. sagen, aber das ist dir überlassen. Kannst auch sagen, jeder zweite, mir egal.
Nehmen wir jeder zwölfte.
Okay. So. 1 durch 12. Also wahrscheinlich wird das ein bisschen weniger sein, aber dann kommt jetzt der schwierigste Sprung, würde ich fast sagen. Wie viele von diesen erdähnlichen Planeten enthalten denn Leben?
Da sag ich mal Leben generell 25%.
Und die Leben enthalten, haben wie viele davon haben intelligentes Leben? Wie viel Prozent?
Ich sag mal 5%. Da wäre ich jetzt ein bisschen konservativ. Okay.
Und dann ist jetzt die Frage, und dieses intelligente Leben, wie viele davon sind Raumfahrtnationen?
Das wird ja immer vertrackter. ich sag mal die Hälfte von denen. Also 50%.
Okay. Und wie lange existiert so eine Zivilisation dann in dem Zustand, also dass sie kommunizieren kann? Wie viele Jahre?
Tja, also wenn man einmal so weit ist, weiß ich nicht, vielleicht so 10.000 Jahre?
10.000, okay. Ich glaube, du bist relativ optimistisch. okay, und jetzt noch die Frage, wie viele wollen dann kommunizieren in Prozent?
Da sage ich aber die Hälfte, 50%.
Okay, eigentlich spielen diese ganzen also viele Sachen spielen nicht so eine große Rolle. Einige Zahlen müssen wir eigentlich relativ klein wählen. Ich habe jetzt ungefähr sowas raus, wie es gibt in der Milchstraße ungefähr, naja, sagen wir mal, 10 Millionen Zivilisationen, 100 Millionen Zivilisationen.
Guck mal, was ich optimistisch bin.
Ich habe es noch ein bisschen runtergerechnet fast, weil, weil die Lebensdauer der Zivilisation hängt davon ab, wie du das einbindest. Ich habe jetzt mal die auf 1 gesetzt, also ein Jahr, wegen Vergleichbarkeit gleich. Dann haben wir 200 Millionen Zivilisationen, die gerade jetzt im Moment oder die ein Jahr lang existieren würden. Ich muss natürlich gucken, inwiefern man dann mit denen gleichzeitig lebt. Ne? Deswegen habe ich jetzt auf mal ein Jahr gesetzt. Und wenn man jetzt so ein bisschen die Formel verändert, also ich glaube, dass jeder Stern Planeten hat, kann man im Durchschnitt annehmen. Das Zwölftel erdähnlich ist wahrscheinlich was hochgegriffen. Da kann man vielleicht ein Hundertstel sogar noch einsetzen. Ich mache jetzt mal ein bisschen weniger alles, ne, absichtlich. Wie viel Leben beherbergen, ist eine super interessante Frage. Da machen wir jetzt mal nur 0,1%. Nur als Beispiel. Okay. Ja, denn man weiß ja nicht, es gibt ja, erdähnlich ist schwierig zu definieren. Ne? Die Venus könnte auch erdähnlich sein, ne? Und so weiter. Ja, und dann intelligentes Leben noch daraus, da sagen wir auch nochmal, du hattest, glaube ich, 5%. Da sagen wir nochmal 0,5% nur. So, zack. Und das nächste war dann, wie viele davon haben dann Raumfahrtnationen, ne? Dazu sagt die Hälfte, dann sagen wir 1%. Ja, also relativ wenig. Und
bist aber auch ein Pessimist.
Ja, ja, ich sag ja nur, ne? Und wie viele wollen kommunizieren? Ja, guck, da können wir mal die Hälfte lassen. Ist ja egal. Da kommen wir aber immer noch auf 200 Zivilisationen. Ja, ich habe jetzt
Das ist immer noch viel.
Es steht und fällt alles, ne, mit diesem, wo entsteht Leben, wie wahrscheinlich ist das und sowas. Aber wenn du das jetzt sagst, bei einem erdähnlichen Planeten, da ist die Wahrscheinlichkeit halt 0,1%, dass Leben entsteht. Da kommst du immer noch auf 200 Zivilisationen, die in der Milchstraße existieren. Ne? Das ist halt, also die und die kommunizieren wollen und können. Deswegen ist so ein bisschen die Frage, wo sind die denn jetzt? Meldet euch doch mal. Ein Problem ist einfach und relativ schnöde, das Universum ist sehr groß und sehr leer. Ich glaube, das sage ich in jeder Weltraumfolge, aber es ist halt einfach so.
Ich glaube auch.
Ich habe mir nochmal ein Beispiel überlegt. Also du weißt ja, die Nachrichten gehen ja mit Lichtgeschwindigkeit raus. Und wir betrachten jetzt mal nur unsere lokale Milchstraße. Du musst auch dran denken, diese in dieser etwas pessimistischen Schätzung, die ich gerade gemacht habe, mit den 200 Zivilisationen, die in der Milchstraße existieren, gibt es natürlich noch andere Galaxien. Und davon gibt es hunderte Milliarden.
Ja.
Das heißt, wenn du das multiplizierst, hast du Milliarden von Zivilisationen. Und wenn es dann eine Art von intergalaktischem Verkehr, Reisemöglichkeiten geben würde, wären die wahrscheinlich alle schon hier gewesen. Könnte darauf hinausführen, dass es das nicht gibt. Naja. Worauf wollte ich jetzt gerade hinaus? Achso, genau. Die Milch, wir betrachten jetzt aber trotzdem mal nur die Milchstraße. Und stell dir vor, du hast jetzt so einen Tisch, wo du so die Milchstraße einmal als große Spirale von außen aufmalst. Und zwar ein Meter Durchmesser.
Ja.
Das ist jetzt, wie gesagt, nur die Milchstraße und die anderen Galaxien sind noch weiter weg. Die Erde ist dann irgendwo da in der Mitte, rechts am Rand, so, naja, egal. Wie weit würdest du jetzt auf Anhieb schätzen, wie weit sind unsere Lichtsignale in diesem Maßstab, wenn die Erde, wenn es die Milchstraße einen Meter Durchmesser hat, wie weit sind unsere Lichtsignale bisher gekommen, sagen wir mal, von vor 100 Jahren?
Ich würde mal tippen, ungefähr 100 Lichtjahre.
Ja, und wie viel wäre das im Maßstab, also wenn diese Milchstraße einen Meter breit ist? Du hast hier irgendwo die Sonne an einem bestimmten Ort. Wenn du das jetzt im Maßstab einzeichnen würdest, ein Kreis, wie weit sind die gekommen?
Ja, verdammt. Du musst jetzt wissen, wie groß der Durchmesser der Milchstraße ist in Lichtjahren.
Richtig. Aber so als Vorstellung, wenn man jetzt so Fernsehen ist, dann hat man ja so ein bisschen die Idee, dass die Hälfte der Milchstraße hat man so vielleicht erreicht oder vielleicht ein Viertel. Das ist aber nur ein Millimeter in diesem Größenordnung.
Ah, okay.
Ja, also die Lichtstraße hat ungefähr 100.000 Lichtjahre Durchmesser, ein Tausendstel, also in 100 Jahren, ein Tausendstel von einem Meter ist ein Millimeter.
Traurig.
Ja, und das ist dann halt auch nur die Ansprache von Adolf Hitler, die man hört. Ne? Also das ist eine der lautesten Radionachrichten. Die haben relativ 1936 relativ laute bei der Olympiade, laute in dem Sinne von stark strahlende, ja, mit hoher Leistung strahlende Antennen verwendet. Danach wurde das reduziert, ne, auch aus Kostengründen. Das ist das somit das Erste, was Aliens so hören würden.
Ist vielleicht auch nicht ganz so gut.
Genau. Ja, und das ist ja ungefähr 100 Jahre her, also jetzt physikalisch, ne, runden wir mal großzügig auf. Das heißt, es ist halt nur 100 Lichtjahre weit gereist. Es hat schon einige Sterne erreicht, aber die riesige, große Zahl von anderen Sternen, die noch da ist, hat es noch längst nicht erreicht. Und wenn wir diese 200 Zivilisationen vielleicht haben, dann haben die halt einen großen Abstand untereinander, ne, von vielen Lichtjahren. Und dann müssten die Leute auch erstmal wirklich dahin horchen, genau. So wie wir das vielleicht mal
und man müsste
gehorcht dafür, haben.
Dass diese Zivilisationen dann einigermaßen gleichmäßig über die Milchstraße verteilt
sind. Ja, genau.
Es spricht ja theoretisch nichts dagegen, dass die in so einem kleinen Cluster hocken, munter miteinander Weltraumfahrt betreiben und sich alle kennen. Und nur die doofen Menschen, die sind irgendwo hinten in der Pimmelakei und keiner möchte dahin
fliegen. Ja und nein. Kann natürlich alles sein. Es gibt aber noch gewisse habitable Zonen in der Milchstraße, interessanterweise. Also ganz kurz zu habitablen Zonen bei einer Sonne ist das halt, ne, nicht zu weit draußen, dass es zu kalt ist, nicht zu weit drinnen für einen Planeten, dass er zu heiß wird, nicht zu klein oder auch weit innen gibt es auch so eine Art gebundene Rotation, nennt man das, das hatten wir auch schon mal, dass sich dann der durch die Gravitation Gezeitenkräfte der Planet so an die Sonne ausrichtet und sich so mit der rumdreht, das heißt immer die gleiche Seite zur Sonne zeigt. Könnte schlecht sein für die Entstehung von Leben. Ja. Man weiß nicht, aber könnte schlecht sein. Und solche Gründe, und es soll ein Magnetfeld haben, oder? Und sowas alles gibt es als Idee, die Größe und naja. Trotzdem nützt das Ganze nichts, wenn er einen Stern umkreist, der vielleicht eine Million Jahre nur lebt. Da sagt man, oh, das ist wahrscheinlich zu kurz, um dann das Leben wirklich hervorzubringen. Das heißt, wir haben bestimmte Spektralklassen, bestimmte Arten von Sternen, wo man annimmt, dass da Leben besser existieren könnte als woanders. Und was auch noch, abgesehen von den Spektralklassen, ist, wenn du irgendwo sitzt, wo dauernd neue Sterne entstehen oder alte sterben oder wo ein schwarzes Loch in der Nähe ist, wo viel Strahlung ist, wo es wilder hergeht, da ist es schlechter. Ja, da ist es schlechter für Leben, weil dann ruhig mal so ein Gammastrahlenausbruch kommen kann und dann wird alles Leben direkt zerstört. Solche Sachen, ja, da gibt es verschiedene Gründe. Und das macht zum Beispiel das Zentrum der Milchstraße nicht so interessant für Leben. Ja, ganz im Zentrum geht es sozusagen zu wild zu. Natürlich nur auf astronomisch großen Zeitskalen, aber die betrachten wir ja auch hier. Man hat es auf der Erde, ne? Wenn man sich das Leben anguckt, sehr lange gedauert. Erstmal bis überhaupt Einzeller da waren, ein paar Milliarden Jahre. Und dann waren ein paar Milliarden Jahre auch nur Einzeller da.
Korrekt.
Mehr als eine Milliarde Jahre zumindest. Und bis daraus dann mal irgendwann komplexeres Leben entstanden ist, dazu braucht es relativ rüge Bedingungen. Und ein etwas größerer Asteroid hätte das auch leicht wieder komplett auslöschen können. Ja, das heißt, es kann sein, dass die...
Also schon ein großes Stück Glück dabei.
Ja, auf jeden Fall. Oder ein Gamma-Strahlenausbruch oder irgendwas anderes. Riesige Vulkankatastrophen, wer weiß, was es alles gibt. Ja. Oder eine Klimakatastrophe von irgendeiner Spezies. Na gut, hätte er die Spezies ausrotten. Auf jeden Fall zu deinem Punkt, ne? Die werden wahrscheinlich schon in gewissen Regionen hocken, ne? Aber also vielleicht eher den Spiralarm oder so. Aber so nah ist das dann trotzdem alles nicht beieinander. Ja, ist auf jeden Fall eine sehr schwierige Gleichung. Das sollte man alles nicht zu ernst nehmen, was wir eben gerechnet haben. Weil jeder dieser Faktoren, die nach den ersten drei kommen, halt sehr willkürlich ist. Und da kannst du auch einfach einen 10.000-mal kleineren Faktor reinsetzen, dann hast du halt null andere Zivilisationen.
Ja.
Also das ist sehr schwierig. Wir haben übrigens
so viel also zur Funkkommunikation.
Wir haben übrigens auf das WOW-Signal geantwortet. Das wollte ich noch sagen.
Okay.
2012, also das andere war in den 70ern, dann 2012 drei Übertragungen zu Hipparcos-Sternen. Den Namen lese ich jetzt nicht vor, die Details. Das war einfach eine Art Antwort. Und wir haben auch noch andere Nachrichten in den Weltraum geschickt. Die bekannteste ist vielleicht die Arecibo-Message von 1974 mit dem Arecibo-Teleskop. Es ist manchmal nicht...
Ja, habe ich schon
mal gehört. Hast du schon mal gehört? Okay. Es ist manchmal gar nicht so sinnvoll, manche Sachen zu tun, weil man wirklich das Resultat erwartet, was so angekündigt wird, wir kontaktieren wen, sondern mehr, um zu testen, was würden wir denn senden? Wie machen wir das denn, um diese ganzen Prozeduren mal durchzuspielen? Und wir haben auch noch 12 andere relativ seriöse Projekte gehabt. Cosmic Call 1, Teenage Message, Cosmic Call 2 und so weiter, A Message from Earth. Da gibt es verschiedene Ideen, was man wie und warum übertragen sollte. Bis man auf die Idee gekommen ist, vielleicht wollen wir gar nicht auf uns aufmerksam machen.
Mhm.
Das war dann, ich glaube 2015 oder so, war das eine große Diskussion. Wer darf überhaupt senden und wie und warum und was darf er kommunizieren? Wir hatten das, glaube ich, bei der Voyager. Bei der Golden Records Platte, ja?
Ja.
Habt ihr schon gegessen?
Ja, richtig.
Naja.
Habt ihr schon gegessen? War eine ganz blöde Geschichte.
Könnt ihr euch auch in einer anderen Folge noch anhören. Aber genau, die nächste, das hatte ich mir irgendwo aufgeschrieben, finde ich aber gerade nicht. Es gibt eine Mission sozusagen, also eine Absendung von Informationen, die kommt 2029 an dem Ziel an. Das ist also nicht mehr so lange.
Okay.
Ich glaube, die Arecibo-Nachricht, das ist aber aus dem Kopf gesagt, die kommt irgendwie im Jahre, ich weiß nicht mehr, ob es 2900 irgendwas ist oder ob es sogar noch 29.000 ist. Also es ist relativ lange, das werden wir auf jeden Fall nicht mehr mitkriegen, ne, bis das ankommt am Ziel. Und dann müsste es ja auch noch zurückgesendet werden, ne? Also die Kommunikation mit Aliens
dann
macht keinen Spaß.
Noch mal ins Land. Nicht ohne Subraum.
Nicht ohne Subraum. Ja, da müssen wir überlegen, ne? Selbst wenn das im allerbesten Fall sind die 4 Lichtjahre entfernt beim nächsten Stern. Unwahrscheinlich, aber könnte ja sein. Hm? Dann sendest du was hin, dann kommt nach 8 Jahren eine Antwort. Dann sagst du, oh, krass, eine Antwort, überlegen wir uns, weil was Neues. Dann musst du wieder 8 Jahre warten, bis was kommt. Und das ist wirklich die allerbeste Situation noch.
Dann sagt man immer, die Fernsteuerung von Dingen auf dem Mars ist schwierig wegen dem ganzen Delay.
Ja, genau. Stell mal vor, du findest eine Zivilisation, aber die ist 4000 Lichtjahre entfernt. Was machst du denn dann? Dann sendest du jetzt eine Nachricht, das haben wir in 4000 Jahren als Menschheit total wieder vergessen. Also, ob du das konservieren kannst und dann 8000 Jahren nochmal die neue Antwort, ich glaube, das wird schwierig.
Also wenn ich sowas senden würde, ich würde ja irgendwo in den Sand eine riesengroße Pyramide bauen, dann müssten wir uns eigentlich daran erinnern, dass wir sowas gemacht haben.
Sehr gut. Oder so einen Steinkreis aufbauen, ne? Ja.
Genau.
Ja, genau. So Ideen gibt es ja auch tatsächlich. Historische Raumfahrer. Ich wollte übrigens noch sagen, eine Sache zu diesen Nachrichten. Es gibt tatsächlich also neben diesen seriösen Sachen gibt es immer wieder so mehr oder weniger Spaßaufrufe, was ins All zu senden, wo man sich bewerben kann. Eine heißt Pinguin UK Message, also eigentlich Pinguin. Ich dachte, das ist für unseren Podcast schön.
Ja, okay.
Da konnte man 40 Wörter einschicken, das ist von so einer Radiostation, mehr so ein Scherz. Und einen Kommentar habe ich noch zu der Gefährlichkeit, was in den Weltraum zu senden. Es gibt ja Leben schon ziemlich lange auf unserem Planeten. Und das hat ja die Atmosphäre und Ähnliches verändert. Also die Bakterien und oder Lebewesen, die damals den Sauerstoff erzeugt haben, die sind ja dadurch ziemlich beeinträchtigt worden, quasi, ne? An ihren eigenen Abfallprodukten dann verstorben oder, sehr eingeschränkt geworden. Dafür haben wir den Sauerstoff jetzt. So ist das halt manchmal, wenn man sich nicht selber beherrschen kann. Aber worauf ich hinaus will, ist, man sieht diese Biosignaturen natürlich schon recht lange. Auch vielleicht die Menschheit, ja, wenn du die jetzt nehmen willst unbedingt, dann hast du vielleicht Lichter seit 100 Jahren oder irgendwas anderes. Aber man kann auf jeden Fall, wenn man von außen auf die Erde guckt, schon relativ lange feststellen, dass es eine Art von Leben gibt, in gewissem Maße, oder das vermuten. Das heißt, wir senden eigentlich die ganze Zeit schon die Info aus, ja, hier gibt es Leben, hier gibt es zumindest in dem Rahmen Wasser und Sauerstoff und ähnliche Dinge. Vielleicht ist der Sauerstoff auch für andere Lebensformen total feindlich und die sagen, oh, da kann kein Leben existieren, ne? Sowas geht auch. Aber ich will nur sagen, ne, diese Radiosignale, ja, da kann man vielleicht wen mit erreichen und anlocken. Wenn wir eine wirklich fortschrittliche Zivilisation haben, die würden uns auch so finden, wahrscheinlich.
Kämen dann mal vorbeigedüst.
Ja, kannst ja gar nicht verhindern. Genau, vorbeigedüst. Naja, vielleicht haben sie ja schneller als Lichtreisen erfunden. Es kann auch sein, dass die uns nur ignorieren, alle, weil die keine Lust haben. Ach, das ist schon wieder so eine Ameise. Das ist schon ein Ameisenhaufen, das interessiert uns jetzt nicht.
Oder es gibt Regeln, da können wir nochmal wieder zurück zum Anfang, zurück zu Star Trek. Da darf mit Gesellschaften immer nur dann Kontakt aufgenommen werden, wenn sie es selber in den Weltraum oder sogar in den Überlichtantrieb geschafft haben. Ich glaube, der Überlichtantrieb, der Warp-Antrieb, der muss schon da sein. Das ist immer so diese Diskussion, Prä-Warp-Zivilisation oder Post-Warp-Zivilisation.
Ja, das ist so die unentwickelte Welt in Ruhe lassen. Ne? So,
Die müssen erstmal selber drauf kommen.
Ja, das ist natürlich eine der Möglichkeiten, ne? Die auch das Paradoxon erklärt, warum uns niemand bisher aufgefallen ist.
Ja, vielleicht haben sie auch alle anderen Zivilisationen gegenseitig zerlegt.
Kann auch gut sein, ja. Star Wars, ne? Kriege.
Ja.
Ja, man kann natürlich sagen, eigentlich müssten wir dann, wenn wirklich sehr viele intergalaktische Reisen und Ähnliches passiert, es gibt ja auch diese Dyson-Sphären um den Stern rumbauen und Ähnliches, das müssten wir auch langsam mal messen können. Und die Teleskope werden besser, also langsam kommen wir in die Richtung, dass wir Planeten vermessen können. Andererseits kannst du dann immer kontern mit dem Argument, ja, wenn die so fortschrittlich sind, die können sich dann wahrscheinlich auch gut verstecken oder so. Es gibt natürlich einige physikalische Grundlagen, die kann man wahrscheinlich nicht verletzen. Ne? Wenn die irgendwo Wärme erzeugen, wird das halt irgendwie als Strahlung mal irgendwann rausgehen oder so. Aber naja, das ist relativ müßig. Ich bin mal gespannt, was die nächsten Jahrzehnte, solange wir noch leben, an Erkenntnissen bringen, ob es Biosignaturen auf anderen Planeten gibt, extrasolaren. Das wäre schon mal ein Schritt. Dann könnten wir den nächsten Faktor in der Rechnung besser bestimmen.
Ja. Ja, nächste Stufe ist dann das James-Webb-Teleskop, das dann, ich glaube, ab Sommer 22 uns
ist gerade angekommen und
ein paar schicke neue Bilder liefert.
Ja.
Schickes Teil, die Spannung steigt. Wir werden es, wie gesagt, im Sommer werden wir die ersten Bilder kriegen.
Ja, je nachdem, wann ihr die Episode hört, seht ihr die auch schon. Ne?
Ja, ich würde sagen, das war unsere Folge zur Kommunikation mit Aliens. Diesmal dann quasi nicht die vergoldete Plattenvariante, sondern diesmal die Lichtvariante, die Radiosignalvariante. Wir hoffen natürlich, dass es euch gefallen hat. Macht's gut.
Bis dann.
Solltet ihr Anregungen, Fragen oder Themenwünsche haben, könnt ihr uns erreichen über Twitter. Da sind wir @elektropinguin oder ihr erreicht uns unter unserer neuen E-Mail-Adresse elektropinguin@outlook.de.